Herzlich willkommen zu Folge 13 von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon, und für die heutige Episode habe ich mich im Rahmen des Ironman Hamburg 2018 mit Patrick Dixmeier getroffen. Patrick ist 34 Jahre alt, Triathlon-Profi und wurde 2017 unter anderem ETU-Europameister über die Mitteldistanz. 2016 belegte er Platz 3 beim Ironman 73 Rügen, hinzu kommen weitere Podiumsplatzierungen bei einigen Challenge-Rennen und noch viele andere Erfolge. Patrick ist allerdings nicht nur Triathlon-Profi, sondern arbeitet hauptberuflich auch als Rechtsanwalt. Und wie er das alles so erfolgreich seit Jahren unter einen Hut bekommt, darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Außerdem haben wir über sein Training, seinen Werdegang, seine schönsten Triathlon-Momente, die aktuelle Triathlon-Szene im Allgemeinen und vieles weitere geredet. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast. Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance-Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen Triathlon-Messen in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcast-Hörer: Wenn ihr eine Mail mit dem Betreff Triathlon Talk an info@ryzen.net schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für einen Gratis-Kaffee an einem Ryzen-Stand oder im Flagship-Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr so auch noch an der Verlosung von einem Myth Aero Sleeve Tri-Race Suit und einem der neuen Recharged Fuel Hoodies teil. Also schaut mal bei den Jungs und Mädels von Ryzen vorbei, entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Patrick Dixmeier, schön, dass du da bist. Wir treffen uns im Rahmen des Ironman Hamburg, gerade hier auf deinem Hotelzimmer. Deine erste Langdistanz, erklär vielleicht erstmal oder beschreib, wie hast du den Weg zur Langdistanz jetzt gefunden?
Also der Weg zur Langdistanz, also meine ganze Triathlon, meine ganze Triathlon-Laufbahn bewegt sich ja im Prinzip immer von den kürzeren Strecken zu längeren hin. Ich habe angefangen mit den Olympischen und Volksdistanzen. Habe dann irgendwann auf die Mitteldistanz gewechselt und habe immer versucht, die kürzeren Distanzen erstmal unter Kontrolle zu bringen, dass ich da vermeintlich genug Erfahrung gesammelt habe, um dann den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen. Und ich habe den Eindruck, dass ich die Mitteldistanz inzwischen einigermaßen für mich unter Kontrolle gekriegt habe und möchte jetzt den sozusagen letzten Schritt gehen auf die Langdistanz.
Vielleicht einmal dazu, wie lange hat der Prozess gedauert? Wann hast du das erste Mal mit dem Gedanken gespielt, hey, Langdistanz will ich auf jeden Fall machen? Diese Entwicklung, wie lange hat die gedauert?
Man wird ja immer gefragt. Also das ist ja, die Sache ist ja immer, habe ich eine Profilizenz gezogen und in meinem Triathlon-Fernbekanntenkreis wurde ich dann immer natürlich auf Ironman angesprochen. Und ich musste immer sagen, ja, ich mache eigentlich nur halbe Sachen, ja. Und da wusste ich schon, okay, wenn du letztendlich musst du irgendwann mal eine Langdistanz machen, sonst bist du halt nur 50% Triathlet. Und bisher war es aber immer noch so, dass ich auf der Mitteldistanz, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass ich ja noch weiter kann. Also dass ich länger kann, zumindest hat es jetzt nicht so angefühlt. Und gegen Ende der letzten Saison hatte ich öfters mal Rennen, wo es so war, wo ich gedacht hätte, ja, wenn jetzt noch 10 Kilometer mehr Zeit wären, dann würde ich noch den und den vielleicht noch bekommen. Und da war der Zeitpunkt da, wo ich dachte, okay, jetzt kann man es langsam in Angriff nehmen. Und dann hatten wir zunächst geplant, die ITU-WM zu machen in Dänemark.
Ja.
Und dann gab es halt... ich hatte aus dem letzten Jahr, da war ich ja auch schon bei der ETU dabei in Dänemark, hatte deswegen gute Erfahrungen gesammelt und das Prozedere bei der DTU war im letzten Jahr halt anders. Es war relativ unkompliziert. Ich habe mich halt, nach einem Start, nach einer, wie heißt das ja, Akkreditierung nicht, aber diese Freigabe, danach habe ich halt gefragt und es war überhaupt kein Problem, die zu bekommen. Und dieses Jahr musste ich noch einen neuen Einteiler kaufen, weil sich da der Sponsor gewechselt hat. Das waren erstmal Kosten. Dann hätte ich noch zusätzlich...
Vielleicht einmal als Info diese Deutschland-Einteiler, die man bei den Rennen tragen muss, wenn man eine internationale oder nationale Meisterschaft macht in dem Fall.
Genau, diese Einteiler eben. Und zusätzlich hätte ich noch eine ärztliche Untersuchung bei einem vom Sportbund lizenzierten Unternehmen durchführen müssen. Die Kosten hätte ich auch tragen müssen, lagen so bei... Die haben mir überschlagen 650 Euro, die ich aus eigener Tasche hätte zahlen müssen. Plus, dass ich gar nicht so kurzfristig, 6 Wochen vorm Rennen oder 5 Wochen vorm Rennen, noch so schnell hätte einen Termin bekommen für diese Untersuchung. Das heißt, es wäre mit Ach und Krach hätte es vielleicht alles gepasst, aber wenn dann auch die Reisekosten hinzugekommen wären, dann wäre das ein enormer finanzieller Aufwand gewesen. Und dann habe ich mir eine Alternative gesucht. Und die Alternative war Hamburg, weil es zeitlich war es zwei Wochen später, oder ist es jetzt zwei Wochen später. Das ist mir ganz entgegengekommen. Und die Reisekosten hier halten sich natürlich auch im Rahmen. Und von daher bin ich jetzt hier in Hamburg.
Ja, vielleicht einmal noch als Beschreibung, das ist ja diese ITU Langdistanz WM, ist ja ein Zwischenformat, das wäre dann keine klassische Langdistanz gewesen, sondern 3 bzw. 4 Kilometer schwimmen, 120 Radfahren und 30 laufen.
Genau.
War dann ursprünglich auch der Plan, dass du das erstmal machen willst,
genau,
aus dem Grund, um zu gucken, wie das dann ein bisschen länger funktioniert, bevor du den endgültigen Schritt
machst? Ganz genau, das sollte halt ein Übergang werden, ne? Erstmal so, ja, wie man es halt im Training auch macht, ne? Man verdoppelt ja nicht irgendwie von jetzt auf gleich die Umfänge, sondern man versucht Zwischenschritte einzulegen und das sollte eben so ein Zwischenschritt sein. Aber wie gesagt, dann war mir halt, dass der finanzielle Aufwand schien mir unverhältnismäßig hoch. Mhm. Und dann habe ich mich für Hamburg entschieden. Und ich denke mir, dass die letzten 10 Kilometer werden sicherlich brutal hart. Aber das haben auch schon andere den kompletten Schritt vor mir gewagt. Also dieser Zwischenschritt. Es ist ja so, letztendlich ist es ja immer hart, egal welche Distanz es ist. Ja, es ist ja immer eine Frage, wie sehr drückt man aufs Tempo. Mhm. Und jetzt muss ich halt ein bisschen langsamer laufen, sage ich mal, als wenn es nur 30 Kilometer wären. Und tatsächlich sind es morgen ja sogar knapp 50 Kilometer.
Übermorgen,
stimmt, übermorgen, ja.
Ja gut, das ist jetzt auch so eine Sache, die hätte man nicht vorhersehen können. Ja. Würdest du denn sagen, also diese Einschätzung ein bisschen langsamer laufen, das ist ja, man kann das ja nicht immer planen, Streckenprofil und so, ist ja noch nicht so, dass man sagt, okay, ich laufe jetzt 3,50 pro Kilometer durch und ich check bei jedem Kilometer, ob das funktioniert. So läuft es ja nicht, das ist halt, oder hat ja dann auch viel mit Körpergefühl zu tun. Meinst du, sowas hast du ganz gut unter Kontrolle?
Ich hoffe, das werden wir spätestens Sonntag sehen, wie sehr ich das unter Kontrolle habe. Es ist natürlich so, dass ich hier bin, um erstmal zu lernen. Ja, ich habe jetzt ein paar längere Läufe schon gemacht, allerdings nicht mit der Vorbelastung von 180 Kilometern. Und die haben schon, also jedes Mal, wenn ich diese langen Läufe gemacht habe, dachte ich mir, oh Mann, das ist nicht ohne. Ich wüsste aber auch keinen, der nach einem 30 Kilometer Lauf sagt, ja, ich habe das ohne Probleme gemacht. Ja, da werden andere auch in Schwitzen geraten. Und letztendlich hätte ich im Training, wenn ich Erfahrung sammeln will, hätte man eine Ironman vielleicht im Training machen können. Aber dann ist es ja auch irgendwie, dann kann man es ja auch richtig machen, denke ich. Dann, ja. Ne, also dann lohnt es sich wenig. Wenn es dann funktioniert, dann lohnt es sich wenigstens.
Ja, das stimmt. Du sagst gerade 30 Kilometer, war das so die Distanz, die du maximal dann bei den langen Läufen gemacht hast?
Ja, so bis 35 Kilometer bin ich gelaufen. Einfach deshalb, weil ich die Vermutung habe, dass danach einfach die Regenerationszeit zu lang wird. Also ich habe ein paar Kumpels, die sind Marathonläufer, die laufen auch über Distanzen, also über die 42 hinaus. Das sind aber natürlich nur, also in Anführungsstrichen nur Läufer, keine Triathleten. Und auch mit einer Laufvita, also sprich mit gewohnten Wochenkilometern, die so groß sind, dass die jetzt auch vielleicht verpacken können. Und ich glaube nicht, dass es, also man kennt ja auch viele, die sich eine Langdistanz vornehmen und es gar nicht bis zum Start schaffen, weil sie sich schon vorher verletzt haben. Und ich glaube, das ist dann halt der Punkt, wo man dann im Training sagen muss, okay, jetzt den Rest, den müssen wir uns einfach für Tag X aufbewahren. Zumindest habe ich das dann so angegangen.
Ja, es ist ja so eine Marathon- und Langdistanz-Binsenweisheit. Der erste Schritt für einen schnellen Marathon ist, an der Startlinie zu stehen. Oder gesund an der Startlinie zu stehen. Ja, das hast du erfolgreich gemeistert. Jetzt sind wir viele in der Aktualität. Springen wir vielleicht mal zurück zu deinen Anfängen. Ja, für die ich vielleicht nicht so kenne oder deine Laufbahn nicht so kenne, wie bist du ursprünglich zum Triathlon oder zum Ausdauersport gekommen?
Also ich war früher, also mein Fußballtrainer der Jugend lässt sich bis heute verleugnen. Ich war also ganz, ganz untalentiert in unserem Dorfverein, im Fußballverein, und weil ich so schrecklich laufenderweise über den Fußballplatz gerannt bin, haben meine Eltern mich in den Schwimmverein gesteckt, weil ich da nicht laufen musste. Und ich war auch generell ein sehr wasseraffiner Typ und deswegen habe ich erstmal in unserer kleinen Stadt in Lippstadt bin ich im Schwimmverein gewesen und bin da total aufgegangen. Also es war wirklich meine Leidenschaft, bis ich mit dem Studium angefangen habe und bin dann nach Münster gezogen. Und dort war es halt für mich schwieriger, den Schwimmsport weiter auszuüben, weil ich mit meinem Studium, mit meiner komplett anderen Lebenssituation von zu Hause weg und so weiter irgendwie ein bisschen, auch finanziell so ein bisschen überfordert war. Ich musste noch was dazu verdienen und da hatte ich einfach für den Leistungssport Schwimmen keinen Raum mehr. Es gibt in Münster zwar einen sehr guten Schwimmverein, aber da musste man auch eine Aufnahmegebühr bezahlen und so weiter. Und das war für mich als Student irgendwie schwer zu stemmen. Und der Triathlonverein Wasser- und Freizeit Münster hatte damals annonciert, die suchten einen Schwimmtrainer. Und dann stand ich in diesem Triathlonverein als Schwimmtrainer am Beckenrand und hatte immer das Bedürfnis, dann auch das, was ich erklärt habe, auch irgendwie praktisch zu zeigen. Und über kurz oder lang kam es dazu, dass ich dann schon mitgeschwommen bin in den Trainingseinheiten und ja, weil ich dann schon mit den Leuten zusammen im Wasser trainiert habe, kam es halt dann ganz schnell, dass jemand sagte, boah, ich laufe eben zum Schwimmbad, kommst eben mit. Mhm. Dann sind wir schon zusammen zum Schwimmbad gelaufen und dann hatte mir noch der damalige Ressortleiter Triathlon, der Willi Hiegemann, sein Rad gegeben so leihweise zum Probieren. Das war so ein Canyon, so ein Aluminiumrad und damit konnte ich dann Rad fahren. Ja, haben die mich gleich angemeldet für die Liga, Regionalliga in Nordrhein-Westfalen. Dann habe ich da meinen ersten Triathlon gemacht mit mehr oder weniger meist geliehenem Material und habe Spaß am Wettkampfsport wieder gehabt.
Und da dann, um das so einzuordnen, mit Anfang 20 wahrscheinlich?
Mit 25, 26 war ich da.
Ja.
Da habe ich dann wieder angefangen, richtig Sport zu machen oder zumindest wieder den Ehrgeiz zu haben, ein Rennen zu gewinnen. Da bin ich natürlich im ersten Rennen als Erster aus dem Wasser gekommen, wie das die meisten Schwimmer machen, bin einfach um mein Leben gefahren und weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie irgendwie länger als 10 Kilometer gelaufen bin, natürlich hinten drauf eingegangen. Das hat mich dann gewurmt. Ich bin irgendwie im ersten Rennen irgendwie 20. geworden. Dann habe ich ein bisschen mehr trainiert. Dann bin ich beim nächsten Rennen 6. geworden und dann 3. Und dann war ich schon einmal auf diesem Podium. Und dann war ich total angefixt von der Sportart, weil ich diese Rennen, ich wollte einfach so ein Rennen mal gewinnen. Und dann sind wir aufgestiegen in die NRW-Liga und dann musste ich mich da wieder von hinten nach vorne arbeiten. Und dann ging es von der NRW-Liga in die zweite Bundesliga. Also die Sprintdistanzen habe ich dann gemacht. Und so kam irgendwie eins zum anderen, dass ich dann irgendwie auf einmal ruckzuck waren die ersten 5 Jahre um. Und ich war voll in dieser Sportschiene schon wieder drin als Jurastudent. Und habe dann Staatsexamina gemacht. Und nach meinem zweiten Staatsexamen habe ich mir dann die Profilizenz gezogen, weil ich zuvor als Altersklassenathlet schon mal beim Ironman 73 Luxemburg bei der Erstaustragung war ich 7. gesamt und dachte mir, ja, wenn du als Altersklassenathlet offenbar schon da in diesen Bereich reinkommen kannst, dann könnte man doch als Profis einfach mal probieren. Und dann war es das Gleiche wie immer. Man war hinten, als Profi hinten irgendwo. Ich weiß noch, die Challenge Rimini war als Europameisterschaft mein erstes Rennen. Da war ich, glaube ich, 12. oder so. Es war schon richtig gut, aber weit abgeschlagen und relativ chancenlos, was die vorderen Plätze anging. Ja, und dann habe ich mit der Ute Mückel immer weiter akribisch trainiert. Und und immer mehr Erfahrung hatte ich und ich wusste, wie ich mein Training steuern muss und so weiter. Und habe mich dann von dem mittleren Profifeld dann irgendwann ins vordere Profifeld hineingearbeitet. Und das erste Highlight war meine erste Podiumsplatzierung beim 73 Rügen, wo ich dann zum ersten Mal 3. war, nachdem ich irgendwie vorher so mit 4. und 5. Plätzen da hart scharf dran vorbeigeschrammt bin.
2016,
ja. Genau. Und das müsste, glaube ich, mein zweites oder drittes Profijahr gewesen sein. Ich glaube, mein zweites. 2017 war ich dann habe ich dann zum ersten Mal ein Challenge-Rennen, die Challenge Herning gewonnen mit dem Europameistertitel der ETU. Und dieses Jahr, und seitdem sozusagen wird mir von außen herangetragen, dass man mich zum Favoritenkreis manchmal hinzuzählt. Und das ist natürlich toll, ja.
Ja, zu Recht auf jeden Fall, so wie du es gerade schon analytisch beschrieben hast mit der Zeit. Wir haben schon mal für eine Geschichte bei uns im Heft Kontakt gehabt und da hast du ganz explizit gesagt, du hattest da wirklich schon Zweifel, nachdem du dich für die Profilizenz entschieden hast, ob das die richtige Entscheidung ist und warst da wirklich so am Grübeln, irgendwie, ja, ich will ja jetzt auch nicht, wenn ich das schon mache, dann von anderen Age-Groupern überholt werden. Erzähl vielleicht aus der Zeit oder von den Gedanken, die du da hattest, nochmal ein bisschen.
Ja, man ist ja ganz normal. Ich meine, man hat ein sportliches Umfeld in seiner Heimatstadt oder wo auch immer man herkommt und man zieht jetzt die Profilizenz. Und damit zieht man ja erstmal unwahrscheinlich Aufmerksamkeit auf sich. Ja, die ist natürlich dann auch manchmal ein bisschen skeptisch, dass einige dann auch sagen, ja, also ob er sich jetzt da nicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnt. Ja, und das kriegt man ja, es wurde dann auch, das hat man mir nicht direkt gegenüber gesagt, aber man hat es halt mitbekommen, dass man halt vielleicht auch hier oder da ein bisschen belächelt wurde, was ich auch völlig verständlich fand. Ja, also selbst ich selber hätte das ja aber auch. Ja, man ist sich ja unsicher, aber man weiß es halt nicht, wenn man es nicht probiert. Und dann steht man da, es ist ja alles gut. Man muss die Profilizenz ja ziehen im Oktober fürs Folgejahr. Und da ist ja noch alles safe, da ist ja noch alles weit weg. Ne? Das ist ja, man hat ja noch Zeit. Und ich glaube, wenn man mir 2 Wochen vor dem Rennen gesagt hat, ja, das kannst du die Profilizenz ziehen, dann hätte ich vielleicht noch einen Rückzieher gemacht. Und Dann steht man halt in der Startlinie. Neben einem sind die Leute, von denen man sich vorher hat Autogramme geben lassen. Und bei der ersten Boje, weiß ich noch, da habe ich, glaube ich, Philipp Ospaldi angerempelt. Und ich bin total, ich weiß gar nicht, ich bin ganz ehrfürchtig zurückgeschreckt in dem Moment. Weil ich dachte, um Gottes Willen, ist das hier so eine Majestätsbeleidigung begangen oder wie auch immer. Aber das muss man halt dann ablegen, ne? Dann ist man halt, dann hat man die Lizenz, man ist jetzt Konkurrent und dann muss man halt sich um seinen Platz erkämpfen. Das ist ja auch, das war die erste Erfahrung, die ich dann gemacht habe. So ein Profifeld, da denkt man ja immer, da wird mit harten Bandagen gekämpft oder so, ne? Aber ich kenne wirklich keine Gesellschaft, die so rücksichtsvoll und so sportlich ist, wie das Profifeld beim Triathlon. Ja, da gibt es also keinen, also meiner Erfahrung nach, keinen, der irgendwie böswillig da einen angeht oder so. Also das ist wirklich total, total, wurde mir zumindest dann leicht gemacht, da schnell irgendwie sich wohlzufühlen. Und und ich habe es seitdem dann auch mit den ersten Platzierungen, die dann auch glücklicherweise irgendwie so waren, dass die mitten im Profifeld drin waren, ja, dass ich dann auch meinen Status damit gerechtfertigt habe. Und da war ich so ein bisschen erleichtert. Da war erstmal der erste große Schritt sozusagen getan. Und ich hätte auch bei einem nächsten Rennen, das vielleicht total in die Hose gegangen wäre, hätte ich da schon mal sagen können, ja, aber da und da war ich doch auf jeden Fall schon mal satt im Feld, habe ich mich behaupten können. Und ich habe jetzt hier nicht große Klappe gehabt oder sowas. Mhm. Das war für mich wichtig.
Ja, genau, daran erinnere ich mich auch, was du gesagt hast, irgendwie so, für dich ist es wichtig, dass du den Worten auch Taten folgen lässt, genau. Und dass, wenn du schon sagst, du machst das, du bist ja auch niemand, der gesagt hat, ich mach das, weil so, ne, und ich mach alle klein und im Grund und Boden, sondern für dich war das einfach so wahrscheinlich einen kleinen Traum erfüllen, ne, irgendwie.
Ja, das warum man das, es ist halt so, man muss sich im Triathlon halt irgendwie entscheiden, möchte ich Profi sein oder bin ich Altersklassenathlet. Es ist immer von der Qualifikation. Es ist immer leichter, wenn man sich für irgendwas qualifizieren muss. Weil das kann man im Vorhinein, im stillen Kämmerlein, kann man das planen. Man muss dann nicht nach außen gehen. Dann hat man sich vielleicht qualifiziert. Und dann hat man das Recht, auch die Qualifikation anzunehmen. Beim Triathlon ist es aber so, man kann ja jeder mehr oder weniger sich die Profilizenz ziehen, wenn er 250 Euro übrig hat. Und dann wird er halt daran gemessen und das ist halt dann eine Frage, ja, von Selbstbewusstsein. Manchmal muss man auch sagen, man muss auch manchmal bereit sein, einen Fehler zu machen. So wie immer. Das ist halt so das, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe. Es wird immer der Zeitpunkt kommen, wo man irgendeine Herausforderung angeht, wo man scheitern kann. Das ist einfach so. Das werden auch vielleicht, wird man dafür auch hinter vorgehaltener Hand, wird man dann vielleicht belächelt dafür. Mag sein.
Aber da muss man ja auch fairerweise sagen, die Leute, die dich da belächeln, die jemanden generell nicht nur dich da belächeln, sind ja auch in den meisten Fällen die, die es trotzdem noch nicht selbst besser gebacken
kriegen. Ja, also das mag sein. Ja, das kann durchaus sein. Also nur man muss halt wirklich jedem sagen, wenn man irgendetwas machen will und man hat da wirklich Bock drauf, dann muss man halt den Mut haben und sagen, okay, ich gehe da jetzt an den Start. Und wenn es nach hinten losgeht, dann reißt einem auch keiner den Kopf ab. Also das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und ja Gott, wenn dann mal der ein oder andere Spruch kommt, dann muss man halt dann auch mal ein bisschen drüber stehen. Ne? Also ich habe es nicht bereut und ich hatte mal irgendwann eine ganz schöne Erfahrung gesammelt. Das war in Holland, da war ich in Amsterdam bei einem Triathlon und die hatten mich, weil die mich nicht kannten, halt tatsächlich als Altersklassenathlet eingestuft, obwohl das halt ein Rennen war, wo einerseits ein Profistart war und andererseits ein Altersklassenfeld. Und da hatte ich dann bei der Anmeldung noch gesagt, okay, hätte ich noch einen Rückzieher machen können. Da hätte ich noch sagen können, okay, ich nehme jetzt die Nummer 100 sowieso und bin wieder Altersklassenathlet. Aber dann habe ich dann in dem Moment gesagt, nee, ich möchte doch gerne Profi sein, hier ist meine Lizenz, ich habe die Karte dabei. Und dann bin ich mit einer Altersklassennummer bei den Profis gestartet und habe das Rennen noch gewonnen. Und das war natürlich, natürlich grandios, ne? Ja. Wenn man überhaupt niemanden einen auf dem Schirm hat. Und man gewinnt so ein Ding, das ist natürlich unvergesslich dann.
Hast du das so empfunden, jetzt wo du selbst sagst, wenn dich niemand kennt, das ist dann auch noch so ein bisschen die Zeit, wo du keinen Druck verspürst, weil niemand erwartet was von dir. Du hast schon gesagt, du wirst jetzt zum Favoritenkreis gezählt, du wirst gemessen an den Leistungen, die du schon abgeliefert hast. Merkst du das? Ist es mehr Druck seitdem?
Ja, also ich merke zumindest, dass die Wahrnehmung eines Erfolges für einen selber anders wird. Weil ein gutes Rennen, wenn ich jetzt, ich sage es mal so, wenn ich eine Mitteldistanz, die jetzt vielleicht nicht mit Top-Athleten besetzt ist, gewinne, dann ist das eher ein Abnicken so von meinem Umfeld oder von vielen Außenstehenden. Dann sagen die, ja, klar, ne, so ist so. Und damit ist der Erfolg, den man kann dann eine super Leistung erbracht haben, aber es ist halt, okay, Haken dran. Und früher war es so, wenn ich so ein Ding gewonnen habe, dann war das richtig geil, weil für mich war das eine neue Erfahrung. Ich konnte irgendwie auf dem Podium sein, man hat diesen Zielbanner vielleicht mal irgendwo in den Händen gehalten und irgendwann wandelt sich die Perspektive. Am Anfang ist es so, dass man etwas gewinnen kann, aber nichts zu verlieren hat und hinterher ist es so, wenn du gewinnst, ist okay, wenn du verlierst, oh, was war los? Ja, und das macht es natürlich anders, aber da muss man auch sagen, auch da muss man dickes Fell haben und für sich selbst auf jeden Fall wissen, was die Leistung wert ist. Ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man zu sehr darauf aus ist, die Bestätigung von außen zu suchen. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich selbst einschätzen kann, seine Leistung selbst einordnen kann. Und dann daraus seine Motivation schöpft.
Ja, es erinnert mich gerade so ein bisschen an Galen Rupp, den Läufer, ich weiß nicht, ob du den kennst,
ja, ja.
Der 2012 bei Olympia Silber über 10.000 Meter gewonnen, als weißer Amerikaner.
Ja.
Und der hat danach gesagt, es ist immer einfacher, wenn du derjenige bist, der andere verfolgt, der andere jagt.
Ja.
Wenn du erstmal Erfolg gehabt hast, dann ist die Wahrnehmung eine andere. Und das, dann meinte er, es hat bei ihm dafür gesorgt, dass du noch härter arbeitest und dass du noch mehr auf Details schaust, weil nicht nur in der äußeren Wahrnehmung, sondern auch für einen selbst muss man dann Wege finden, noch besser zu werden. Hast du das auch so empfunden, dass du seitdem noch mehr guckst, noch motivierter vielleicht auch bist, noch härter arbeitest?
Ja klar, also es ist ja schon so, dass man irgendwo eine Art Ruf zu verlieren hat einfach. Ne? Das ist ja so. Ich glaube, niemandem ist es völlig egal, was das Umfeld sagt. Und als ich noch blutiger Triathlon-Anfänger war, da konnte ich einfach ganz verspielt an die Sache rangehen, weil ich konnte jeden ärgern und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, es irgendwie in Führung in Wechselzone 2 geschafft habe, dass ich da noch als erster mein Rad aufhänge, war das schon super geil. Und ich konnte mich 10 Kilometer auf einer olympischen Distanz danach abfeiern, dass ich als erster mein Rad abgestellt habe. Ja, und das Ding war schon gewonnen. Und ja, und heute muss man möchte halt vor sich selber, weiß man auch, ich habe das schon mal geschafft. Ich arbeite jeden Tag, um besser zu werden. Und wenn man schon mal ein Rennen gewonnen hat, dann möchte man ja sagen, ich habe trainiert, um besser zu werden. Das heißt, ich muss es wieder gewinnen. Oder ich muss es mit noch mehr Abstand gewinnen oder in einer besseren Zeit oder wie auch immer. Und dann muss man halt seine eigenen Fehler analysieren, besser machen. Und sonst wird man auf der Stelle treten. Und ich weiß gar nicht, was zuerst da ist. Ob es zuerst der Erfolg ist, der einen akribischer werden lässt oder einfach der eigene Anspruch, seine Leistung vom letzten Mal zu verbessern. Idealerweise kommt beides gleichzeitig. Man hat Erfolg und versucht, den trotzdem noch zu toppen. Und dann führt kein Weg daran vorbei, die Baustellen Stück für Stück abzuarbeiten.
Um das vielleicht nochmal so in eine Perspektive zu setzen, du hast so richtig mit Triathlon mit 25, 26 angefangen, hast du gesagt. Mhm. In welchem Alter genau hast du die Profilizenz gelöst?
30 oder 31 war ja, ich.
Also schon relativ spät,
ja, klar,
dazu
ja.
Entschieden.
Ich musste ja von meinen Eltern, die hätten sich ja um Gottes Willen, mein Vater hätte keinen Schlaf mehr gefunden, wenn ich vor meinem Examen gesagt habe, ich werde jetzt Triathlon-Profi. Das wäre schwierig geworden. Mit so einem Examen im Rücken hat man dann doch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit und kann sich vielleicht mal die ein oder andere Flause erlauben.
Genau, darauf wollte ich auch hinaus, weil bei dir kommt halt dazu, du hast dann nicht irgendwie dich dazu entschieden, irgendwann werde ich jetzt Triathlon-Profi und setze ich alles auf diese Karte, sondern du fährst seitdem zweigleisig, du bist Rechtsanwalt, praktizierst auch, also das ruht nicht, sondern du arbeitest ganz normal, bist nebenbei Profi. Wie hast du das am Anfang, war das vielleicht auch so ein Grund für dich zu überlegen, sollte ich das machen, weil ich kann ja eigentlich weniger trainieren als andere, ich habe weniger Regeneration, was hat das für eine Rolle gespielt?
Also das ist ja so, man ist ja nach dem zweiten oder vor dem zweiten Staatsexamen ist man Referendar, / Student. Das heißt, man hat noch nicht irgendwie einen besonders hohen Lebensstandard. Und wenn man dann sagt, ich suche mir irgendwo eine halbe oder Viertelstelle, wo ich in etwa so viel verdiene, wie ich vorher als Student als an Unterhalt zur Verfügung hatte, dann riskiert man erstmal nicht viel. Das heißt, im Zweifelsfall ändert sich der finanzielle Background einfach nicht. Man lebt weiter in seiner Studentenbude, obwohl man vielleicht schon seine Examen in der Tasche hat. Ja, da hat sich vielleicht der ein oder andere Kollege von mir hat sich zu dem Zeitpunkt schon ein schöneres Auto kaufen können. Ich hatte immer noch meine alte Klapperkiste, die ich von meiner Oma noch bekommen hatte. Gut, das war für mich okay. Ich hatte dafür die Freiheit, ins Trainingslager zu fahren und Wettkämpfe zu bestreiten. Und diesen Sportweg irgendwie mal einzuschlagen, weil es immer etwas war, was ich von meiner Schwimmerzeit her immer von außen betrachtet habe. Ich weiß noch damals, als ich ein junger Schwimmer war, habe ich einen Thomas Rupprath oder so immer mit ganz großen Augen angesehen und mir überlegt, wie das wohl ist, wenn man Zeit hat, Sport zu machen und irgendwie große Wettkämpfe bestreitet und so weiter. Und hätte ich diese Profilizenz nicht irgendwann mal gezogen, hätte ich diese Erfahrung nie machen können. Und das war einfach ein Kindheitstraum, das mal erleben zu können. Ursprünglich habe ich mir vielleicht das ein bisschen mehr so als Praktikantenstelle vorgestellt, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass ich das wirklich mal über einen längeren Zeitraum irgendwie machen konnte. Aber dadurch, dass ich jetzt mit Kamashi Consulting zumindest einen Sponsor gefunden habe, der mich unterstützt, konnte ich das halt noch ein, zwei Jahre länger machen bisher und ja, auch erfolgreich. Also da bin ich sehr dankbar für und das war halt auch mein Glück in dem Moment.
Nun ist der Rechtsanwalt auch ein Beruf, der nicht gerade, also klar, du hast schon gesagt, wie man sich das einteilt, ist immer die Frage, aber ist ja schon eigentlich relativ zeitintensiv und auch, man ist viel unterwegs oder von dir weiß ich jetzt, dass du auch viel unterwegs bist. Gib uns mal so einen Einblick in deinen Trainingsalltag, wie du versuchst, das so zu vereinen.
Also das ist so, als Anwaltsberuf, es ist ja so ähnlich wie beim Arzt. Es gibt immer, kann entweder 100 Patienten oder 100 Mandanten haben oder eben nur 10. Ja, dann reduziere ich das natürlich immer auf irgendwie eine Zahl, die für mich machbar ist.
Ja.
Und es kann sein, dass ich an einigen Tagen nur zu Hause sitze und ein paar Briefe abdiktiere, die teilweise auch formal, also was ich, eine ganz normale Inkasso-Geschichte, wo ich eine Mahnung rausschicke, da habe ich, das ist ein Formular, das ist jetzt kein großer Aufwand, kein großer zeitlicher Aufwand. Es kann aber auch mal sein, dass ich bin zum Beispiel, es war ganz extrem, wenn man nach beispielsweise nach Saarbrücken fährt, also ich wohne in Bochum, wenn ich nach Saarbrücken fahren muss für einen Gerichtstermin, dann bin ich da 4 Stunden unterwegs. Und dann hatte ich das so gemacht, dass ich mir in Saarbrücken schon irgendwie alles Mögliche an Trainingsstätten irgendwie gesucht habe, um da trainieren zu können. An dem speziellen Tag konnte ich jetzt doch schon eher nach Hause, weil das alles irgendwie schneller ging. Aber dann ist es immer so, dass ich mein Rad dabei habe, im Auto habe. Und wenn es dann im Sommer länger hell ist und ich um irgendwo einen Termin fertig habe um 15 Uhr, dann fahre ich irgendwo in den Feldweg, ziehe meinen Anzug aus, ja, lege den irgendwo in mein Auto ab, ziehe meine Radsachen an, rufe zu Hause an, es kann später werden, weil ich eben noch, ja, dann noch 3-4 Stunden Rad fahre irgendwo und dann noch vielleicht einen Koppellauf mache oder was weiß ich, man findet irgendwo ein Schwimmbad und kann schwimmen, was halt eben gerade ansteht. Und dann ist man halt nicht pünktlich zum Abendessen zu Hause, sondern erst irgendwie mitten in der Nacht oder so. Ne? Das sind halt so Sachen. Oder man versucht seine Termine so zu legen, dass man vormittags irgendwie von 6 Uhr angefangen trainieren kann. Dann hat man irgendwie 3-4 Stunden, wo man im Büro arbeitet. Dann geht man Mittagspause oder noch eine Stunde laufen. Hat dann noch vielleicht danach noch irgendwie Kleinigkeiten zu tun und kann den Feierabend nutzen wie jeder andere Sportler auch. Sodass man am Tag, sage ich mal so, unter der Woche gute 4 Stunden am Tag zur Verfügung hat zum Training. Das ist bei mir ohne weiteres machbar.
Ja, das klingt aber trotzdem nach viel Aufwand, den natürlich andere nicht betreiben müssen. Hast du es auch mal so empfunden, dass es eine zusätzliche Belastung ist oder bist du einfach auch froh, dass du es geschafft hast, einen Weg zu finden, mit dem du das kombinieren kannst?
Also, es ist schwer zu sagen. Natürlich ist es so, dass ich mir Schöneres vorstellen kann, als nach einem 30-Kilometer-Lauf ins Büro zurückzugehen und Mandantengespräche zu führen, weil man dann doch irgendwie verdammt kaputt ist. Andererseits ist es so, dass es mir bei großen Rennen irgendwie ein bisschen das Gefühl gibt, du bist jetzt nicht hier darauf angewiesen, dass es hier 100%, du bist also nicht finanziell darauf angewiesen, du trägst keine Verantwortung für deine Familie mit deiner sportlichen Leistung.
Ja.
Das nimmt für mich doch eine ganze Menge Druck aus der Tüte raus, sodass ich unterm Strich gesehen mit meinem jetzigen Modell gar nicht mich beklagen möchte.
Ja, ja. Also vielleicht mal die weitere Planung. Du hast vorhin schon so ein bisschen was angesprochen. Dein Plan wäre, so lange es geht oder solange du es noch aufrechterhalten kannst, immer noch Triathlon in den nächsten Jahren zu machen als Profi, Fokus Langdistanz?
Ja, also natürlich ist es so, dass man im höheren Alter wahrscheinlich in erster Linie auf der Langdistanz bessere Karten hat. Das werde ich am Sonntag sehen, wie ich da bisher schon, wie das überhaupt, einfach mal sehen, wie mir das so gefällt.
Ja.
Und dann muss man einfach, ich muss einfach auch gucken, ich werde nächstes Jahr, ich bin 34, ich werde das bestimmt nicht noch 10 Jahre machen, diesen Profisport. Ich freue mich auch irgendwann mal darauf, dass ich einfach mal wieder ein ganz normales Leben habe, sag ich mal. Aber ich weiß im Moment, dass es einfach so ist, dass ich etwas mehr erarbeitet habe, was es wäre einfach zu schade, das einfach so wegzugeben.
Ja.
Ne? Und aus dem Grund möchte ich, also in Sachen Rücktritt oder so, da bin ich erstmal noch, da denke ich eigentlich kaum drüber nach.
Nee, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, sondern weil du eher gesagt hast, du warst mit den Sponsoren froh, dass du es erstmal noch 1-2 Jahre
machen kannst. Ja, also wenn die Sponsoren wegfallen und, also was ich nie machen würde, ist ohne Einkünfte nur Sport zu machen. Dann habe ich immer, dann muss ich einfach mehr arbeiten. Also schlimmstenfalls in Anführungsstrichen würde ich halt eine ganz normale Vollzeitstelle annehmen und dann war es das halt mit der Profikarriere.
Ja.
Das muss ich ganz klar so sagen, weil dafür ist mir das alles einfach zu schade. Ich habe eine Frau, Ja, mit Mitte 30 denkt man ja auch vielleicht mal in naher Zukunft daran, eine Familie zu gründen. Da muss man die Relation auch einfach mal sich selbst aufzeigen und sagen, okay, wenn das so weit kommt, dass ich es nicht mehr anders stemmen kann, dann muss man halt ganz normal arbeiten und dann wird das auch kein Beinbruch sein, weil ich für das, was ich erlebt habe, einfach schon unglaublich dankbar bin, weil das schon so viel mehr ist, als ich mir mit 26 erträumt hätte.
Ja. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu deinem Training. Du hast schon angesprochen, deine Trainerin ist Ute Mücke. Mhm. Als du gesagt hast, du hast mit 25, 26 angefangen, bist dann im Mittelfeld gelandet, irgendwo hast dich dann vorgearbeitet, Sechster geworden, dann auf dem Podium, wolltest du ein Ding mal gewinnen. Wie war das da mit dem Training? Hattest du da irgendwen anders, der dir so ein bisschen was erzählt hast, oder warst du da so grün hinter den Ohren, hast gedacht, hey, ich trainiere jetzt einfach härter, mehr und dann werde ich besser? Hat das so funktioniert dann am Anfang oder wie war das?
Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal im Trainingslager mit Ute Mücke war. Wir haben ja immer so Gruppen, mit denen wir eine Ausfahrt machen und treffen uns danach zum gemeinsamen Koppellauf. Und ich hatte 100 Kilometer über Lanzarote gefahren. Es war für alle anderen locker. Ich war der einzige Profi unter den ganzen Altersklassenathleten. Und dann gingen wir La Santa auf die Laufbahn und ich bin so richtig schön geplatzt. Und da habe ich schon so gesehen, da hat die Ute, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und hat gedacht, um Gottes Willen, der will Profi sein. Und da muss ich sagen, das war auch so ein kleiner, wo ich so dachte, oh Mann, das muss ich aber noch ändern bis zum Sommer. Und was heißt grün hinter den Ohren? Es war ja so, dass ich zu dem Zeitpunkt schon eine Top-7-Platzierung beim 70.3 hatte im Gesamtklassement. Und das war ja schon eigentlich für mich so ein Zeichen, okay, grundsätzlich ist es möglich. Ja? Wie dann der Weg weiter ging, ich wusste es selber nicht. Ich habe die Ute gefragt, ich habe gesagt, Ute, ich habe das vor, ich möchte gern mal. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Profilizenz, glaube ich. Möchtest du das mit mir gemeinsam machen? Und wie Ute halt so ist, sagt sie, ja, also es liegt natürlich bei dir. Ich kann dir den Weg zeigen, also ich kann dir aufs Pferd helfen, aber reiten musst du schon alleine sozusagen. Und die Ute hat das total behutsam mit mir gemacht. Ne? Also wir haben uns auch Rennen am Anfang rausgesucht, die mich zwar gefordert haben, aber nicht überfordert haben. Und dann habe ich mal irgendwo wieder ein Rennen bekommen, wo ich ein bisschen Selbstbewusstsein getankt habe. Und danach gab es mal wieder ein Rennen, wo ich gemerkt habe, wo meine Baustellen sind. Ja, und das war eigentlich immer ganz gut. Und deswegen bin ich auch mit Ute an diesen Weg so erfolgreich gegangen, weil sie sich einfach unglaublich toll kümmert. Letztendlich ist es aber auch so, das ist auf der einen Seite der Trainer, der die Trainingspläne macht, kann aber auch nur so gut sein, wie er das Feedback vom Athleten kriegt. Und das war auch eine Sache, die ich dann halt ganz schnell lernen musste. Es gibt nicht irgendwie, es ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Der Trainer weiß, wie man Hawaii gewinnt und dann schreibt er einfach, also wenn mir jetzt, keine Ahnung, der Faris Al-Sultan den Plan vom Patrick Lange gibt, heißt das nicht, dass ich damit jetzt auch Hawaii gewinne. Ja, das ist halt eine individuelle Geschichte. Und die basiert halt ganz extrem darauf, wie man mit dem Trainer kommuniziert. Wie gebe ich ihm Feedback? Und bin ich jetzt ehrlich und sage, das war jetzt echt am Limit? Oder bin ich tatsächlich am Limit, sage aber vor dem Trainer, hey, alles easy, ich will mehr. Weil ich insgeheim mir erhoffe oder Angst davor habe, dass der Trainer mir am nächsten Tag eine lockere Trainingseinheit gibt und ich dadurch irgendwie nicht so gut trainiere. Was ein Fehler ist. Ja. Aber das weiß man halt als Amateursportler vielleicht nicht, wie wichtig diese Regenerationsphasen sind. Und die Ute ist halt jemand, wenn man mit ihr im Trainingslager ist, die sieht einem das an. Also die hat mir das angesehen. Natürlich wollte ich immer Gas geben und nicht rausnehmen. Und dann setzt sich Ute zu mir an den Frühstückstisch und spricht mit mir und schaut mir tief in die Augen und sagt, ja, wir machen heute mal ruhiger. Du fährst heute mal nicht in der schnellen Gruppe mit, sondern in der dahinter. Das tut dir heute mal ganz gut. Und innerlich rebelliert man so ein bisschen. Und die tolle Erkenntnis, die ich gesammelt habe, ist, ja, am Ende des Tages bin ich zu 99,9% immer mit der Erkenntnis rausgegangen, ja, sie hatte recht. Gut, dass sie es so gemacht hat. Und ja.
Ja, das klingt wirklich so, als wenn das eine echt gute Trainerinnen-Athleten-Beziehung ist,
genau.
so wie es im Idealfall sein soll.
Ja.
Dann hast du dich wahrscheinlich da auch, oder als du dich umgeschaut hast, mit wem du den Weg gehen willst, auf jeden Fall für die
richtige Trainerin entschieden. Ein Glücksgriff, das weiß man natürlich vorher nicht, ja. Aber das war halt das Glück, das ich hatte. Ich habe es auch anders erlebt, also jetzt, oder ich habe es von anderen Athleten anders gehört, dass einfach diese Kommunikation nicht so stattfindet. Und das ist dann natürlich etwas, was schlecht ist. Das muss man einfach sagen. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt ganz wichtig ist, dass jemand irgendwie große Namen in seiner Trainingsgruppe hat, sondern wichtig ist, dass jemand bereit ist, sich mit jemandem auseinanderzusetzen und einfach nicht dem Athleten auch mal nach dem Mund zu reden.
Ja.
Und zu sagen, okay, du willst weiter ballern, dann ballern wir weiter. Und wenn du am Ende des Tages hier mit Kranken aus dem Trainingslager nach Hause fährst,
ja,
selbst schuld, mir egal. So, das darf einfach nicht sein. Und da habe ich Glück gehabt.
Hattest du davor schon mal einen Trainer? Oder hast du
davor zwei Trainer. Ja, ich hatte den Gerrit Völker, das war mein erster Triathlon-Trainer sozusagen, der mir den Triathlon beigebracht hat. Ganz behutsam auch, und das war so die ersten Anfängerjahre, wo er den Grundstein gelegt hat, bis zu meiner ersten Mitteldistanz in Luxemburg. Und danach habe ich den Trainer einmal gewechselt, weil ich mit dem Sponsor, den ich hatte, auch gleichzeitig einen anderen Trainer zugewiesen bekommen habe oder empfohlen bekommen habe. Und damit lief es nicht so gut, hatte ich einen Ermüdungsbruch. Ja, was sicherlich der Super-GAU ist, was auch gar nicht unbedingt immer am Trainer, also das will ich auch gar nicht dem Trainer anlasten, aber was einfach daran lag, dass ich einfach nicht wusste, dieses, was ich gerade sagte, dass ich einfach nicht die Bedeutung dieses Feedbacks kannte. Und dann bin ich danach zu Ute Mückel gegangen, und die hat mir halt auch beigebracht, wie wichtig es ist, dass ich das halt ehrlich kommuniziere. Und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst. Und ja, da habe ich das dann halt erst gelernt, und das war halt wichtig für mich. Und deswegen sind Ute und ich, wir kennen uns jetzt so viele Jahre, arbeiten wir zusammen und haben ein so vertrauensvolles Verhältnis. Es ist halt, ja, wie es halt so ist, vielleicht gibt es dann auch mal hier und da irgendwie mal Knatsch oder so, weil ich vielleicht dann irgendwie weil ich mit meiner Trainingsleistung nicht zufrieden bin, dann ziehe ich halt mal einen Tag eine Fleppe im Trainingslager, dann weiß ich halt damit auch umzugehen.
Ja.
Dann weiß ich, okay, der ist jetzt schlecht drauf, weil der ist heute schlecht geschwommen oder hat die Wattwerte nicht getroffen, die er haben will. Und ja, dann lass mal ihn heute mal einfach ein bisschen schmollen, und morgens sieht die Welt wieder anders aus. Und ja.
Ja, jetzt bist du ja mittlerweile auch schon knapp 10 Jahre im Triathlon.
Ja.
Was sind denn deine Top 3 schönsten Rennerlebnisse?
Also das, die Nummer 1 natürlich, die ITU-EM, die ich gewonnen habe. Also Europameister zu sein, war das eines der größten Erlebnisse überhaupt. Aber genauso wichtig war mein erster Sieg überhaupt. Das war der Münster-Triathlon, wo ich zum ersten Mal wirklich von null ein Rennen gewonnen habe. Als Anfänger war es eine ganz kleine Veranstaltung, aber es war halt für mich so ein Schlüsselerlebnis. Und die dritte Erfahrung war vielleicht mein erster Sieg in Amsterdam als Profiathlet, wo man sich selbst bei der Profivorstellung der Sprecher gar nicht wusste, wer ich bin. Ich musste ihm vorher meinen Namen sagen, wo ich herkomme, dann hat er das durchs Mikro gesagt. Und danach habe ich das Rennen gewonnen. Das sind so sicher so Sachen, die ich nie vergesse, die auch nicht so selbstverständlich sind, aber ja, wo ich einfach dankbar bin, die erlebt zu haben.
Ja, das in Dänemark, das Rennen, wo du Europameister geworden bist, da bin ich auch gestartet als Age Group.
Okay.
Das ist eine ganz witzige Erinnerung, weil als du auf die letzte Laufrunde gegangen bist, bin ich, dadurch, dass wir versetzt auch gestartet sind, auf meine erste Laufrunde gegangen.
Ja.
Dann bist du quasi im gleichen Abstand auf meinen ersten 4 Laufkilometern immer vor mir geblieben.
Okay.
Und ich konnte dich immer sehen, und es waren irgendwie 50, 100 Meter. Und das hat mich dann echt gut gezogen. Irgendwann bist du dann halt so die Zielkanal abgebogen, und ich bin dann weitergelaufen und noch die 3 anderen Runden. Und habe mich dann hab mich dann vorher gefragt, wie das Rennen ausgeht, und habe mich dann auch tierisch gefreut.
Ja.
Das ist ganz witzig.
Ja, das war halt so, dass ich dann wirklich, wenn man so ein großes Ding halt vor Augen hat oder irgendwie, wenn man weiß, ich bin in Führung, da muss man sich dann ganz schön zusammenreißen. Also das weiß ich noch, wie ich dann, ich habe mich noch im Zielkanal, habe ich mich noch umgeguckt und und als ich dann gesehen habe, ist keiner hinter mir, dann habe ich den halt in Emotionen freien Lauf gelassen. Aber ich weiß noch, bis irgendwie kurz vor Schluss war ich unter maximalster Anspannung, weil ich wusste, so dicht und so weit kommst du vielleicht nie wieder in deinem Leben an einen Sieg. Mhm. Und das wollte ich auf keinen Fall hergeben, durch irgendwie einen Krampf oder ein Stolpern oder was auch immer, was dann noch passieren kann.
Ja.
Da weiß ich noch, da war ich unter voll Adrenalin.
Ja, ich fand das auch ganz, ganz witzig, weil du bekommst ja, wenn du selbst in ein Rennen gehst, gar nicht mit, wer dann da ganz vorne ist. Und hätte man vielleicht auch, oder hätte man sicherlich vorher gar nicht so gedacht, dass du da Europameister bist. Und dann habe ich nur gesehen, immer an den Wendepunkten, man ist ja dann da, ne, die vier Laufrunden und dann noch einmal durch dieses Kaufhaus da durch und
ja,
so.
Ja.
Und habe ich dann nur gesehen, zweiter Mann, dritter Mann, das waren dann, glaube ich, zwei Dänen oder so.
Ja,
da habe ich halt gesehen, dass du vor mir bist und dachte, hey, krass, der ist in Führung.
Ja,
und
dann, das war auch so ganz unglaublich. Ich weiß noch, wie ich dieses Fahrrad, dieses Führungsfahrrad und den Athleten, der vorne läuft und... Ich wollte in dem Zeitpunkt, ich wollte da gar nicht führen. Ich bin einfach gelaufen, ich hatte einen Rhythmus gefunden und auf einmal machte der vor mir war, irgendwie zwei kürzere Schritte und bums war ich vorne. Und ich so, scheiße, jetzt bist du, und dann habe ich gesagt, ist das Fahrrad, du bist ja tatsächlich Erster. Und dann ging erstmal der erste Moment, dann denkt man erstmal, scheiße, was machst du jetzt? Jetzt bist du der Gejagte. Und in dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, okay, und jetzt alles oder nichts und hätte auch schief gehen können, aber es ist gut gegangen, also von daher,
ja,
alles gut.
Du bist ja auch schon bei der 73 WM gewesen,
ja.
Ein oder zweimal?
Einmal,
was war das für dich so ein Erlebnis, weil das ist ja dann wirklich, da triffst du, manchmal bei Wettkämpfen hast du ja ein paar richtig große Namen dabei,
ja.
Aber nicht in der Leistungsdichte, wie hast du das erlebt?
Also beim 73 WM in Chattanooga weiß ich, dass ich extrem gestresst war die Woche schon vor dem Rennen, weil halt so viele große Namen da waren, weil ich halt eine lange Reise hatte. Es war halt so, da weiß ich noch, da war ich richtig, also es war für mich nicht so ein richtiger Genuss in dem Sinne, ich war schon verdammt angespannt. Und im Rennen selber war es halt so, dass dieses Rennen dadurch geprägt war, dass eine große Gruppe irgendwann losgestiefelt ist. Am Anfang des Rennens, relativ am Anfang der Radstrecke, gab es einen Berg, der sehr selektiv war, da konnte ich den Anschluss nicht halten und war dann ganz schnell zwischen erster Gruppe und hinter mir musste irgendwo eine Verfolgungsgruppe gewesen sein. Auf jeden Fall war ich die ganze Radstrecke komplett alleine. Ich wusste nicht, ob ich, also hätte man diesen Moment gefilmt, hätte man auch denken können, ich mache eine Radausfahrt am Sonntagnachmittag irgendwo in der Einsamkeit auf gesperrten Straßen in Amerika. Da war gar nichts um mich herum und die Tatsache, dass man das, da war ich weiß nicht, in welcher Position ich da war, auf jeden Fall dachte ich, alle sind weg. Du bist hier mit Abstand der Letzte und dann ging auch das, dann ist es auch so, dass dann Gedanken kommen, die eigentlich schneller machen, sag ich mal so. Ne? Das ist halt dann wirklich, dann lässt man sich selber so ein bisschen hängen und dann hänge ich mein Rad auf und auf einmal kommt, ich glaube, Jesse Thomas oder so, an mir vorbeigerannt und da habe ich jetzt mal, ey, da sind noch Leute hinter dir. Also, ne, so, ich hatte mich schon längst abgeschrieben und dann war es auch schon zu spät eigentlich, um wieder die Zügel aufzunehmen. Und das war dann halt die Lektion, egal was ist, das Rennen ist vorbei, wenn es vorbei ist, um es mit den Worten von Rocky zu sagen. das ist halt eine Erfahrung, die muss man halt auch machen. Aber natürlich wird jeder Sportler immer Rennen haben, die nicht so laufen, wie man es mag oder wie man es sich wünscht. Entscheidend ist, dass man, und das ist mir eine Lehre geworden, sich selbst aufgeben im Rennen ist das, was ich mir schwer verzeihen konnte. Und das, egal was ist, egal wie schlecht es läuft, ich selber will mich nicht aufgeben in so einem Rennen. Das schulde ich mir und meiner Trainerin, die sehr viel Herzblut in die Planung meines Trainings steckt, einfach mich nicht aufzugeben. Und das ist wichtig. Und ja, das ist die Lehre.
Ja, im Hinblick darauf jetzt Langdistanz und dass du es auch noch hoffentlich ein paar Jahre machen wirst.
Ja.
Wenn das gut läuft, wenn du das Potenzial und die Leistung, die du auf der Mitteldistanz hast, übertragen kannst, Hawaii für dich ein Thema, ein Ziel?
Ist ja ein unwahrscheinlich tolles Ding, von den Anfängen, die ich gerade beschrieben habe, es wirklich mal zu schaffen, als Profi nach Hawaii zu kommen. Aber dafür, um darüber ernsthaft nachzudenken, muss ich jetzt erstmal am Sonntag sehen, ob mir das Format, ob mich das anfixt, ja, ob ich dann wirklich sage, okay, das hier ist wirklich irgendwie, da kann ich Leidenschaft für entwickeln, weil ich mag das aus irgendeinem Grund, dieses ewig lange. Und dass ich dann aufgrund dieser Motivation, die ich daraus sammle, diese Leidenschaft, dann halt die Energie entwickle für ein Training, das es mir ermöglicht, dann irgendwann mal so gut zu sein, dass ich mich für Hawaii qualifiziere.
Vielleicht deine Einschätzung aktuell, wie sich das so in der Mittel- und Langdistanz-Szene bewegt, weil es ja auch deine Konkurrenten sind. Wie sehr verfolgst du das und wie schätzt du das aktuell ein, die Leistungslage?
Also auf der Mitteldistanz ist es, ich finde, es ist eine so brutale Leistungsdichte momentan. Also gerade aus deutscher Sicht, ich könnte jetzt auf einen Schlag 20 Athleten sagen, die absolut granatenmäßig stark sind, und es kommen gefühlt jede Woche zwei neue hinzu. Ja, also es ist irgendwie nahezu kaum zu überblicken, weil beim großen 70-3-Rennen, wer es tatsächlich gewinnt, weil vermeintlich große Namen werden durch durch jüngere Athleten ersetzt, die dann 10 Jahre jünger sind als ich, die noch unwahrscheinlich Potenzial haben, wo ich dann einfach sagen muss, wow, da muss man echt, also es geht richtig ab im Moment im Triathlon. Und jetzt in Bezug auf die Langdistanz, auch da ist es aber nochmal irgendwie ganz neu, weil ich kenne die Athleten von der Langdistanz jetzt auf der Mitteldistanz, und da gibt es entweder die auch auf der Mitteldistanz Bombe sind, auf der Langdistanz, die einfach überall granatenmäßig gut sind. Dann gibt es die in erster Linie auf der Mitteldistanz stark sind, auf der Langdistanz eher nachlassen. Und dann gibt es die man auf der Mitteldistanz gar nicht wahrnimmt, so wirklich, die kaum in Erscheinung treten. Und auf der Langdistanz sind die auf einmal Weltspitze. Und das heißt also irgendwie, da scheint irgendwas, das ist offenbar irgendwie was anderes nochmal. Und das ist auch das, was ich so bestätigt bekomme. Und ich muss jetzt für mich einfach gucken, zu welcher Sorte ich gehöre. Ich hoffe jetzt, dass ich zu denen gehöre, die auf der Langdistanz einfach noch viel, viel stärker sind als auf der Mitteldistanz. Das wäre natürlich toll. Aber warten wir es einfach ab. Also das ist am Sonntag, ist es für mich wirklich mal einfach mal gucken, wie das überhaupt so ist. Ja. Damit ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie mein Trainer oder die Ute hat mich gefragt, oder mein Radtrainer, ich habe noch einen Radtrainer, der Erik Sanden, die haben mich gefragt, wie fühlst du dich? Dann sage ich mir, wie fühlt man sich von der Langdistanz? Ich weiß es nicht. Ja, oder ich frage den Andreas Niedrig, hier, guck mal, ich bin heute so und so Rad gefahren. Sag mal, ist das okay für eine Langdistanz oder ist das total schlecht? Das ist halt mangelnde Erfahrung meinerseits, und die gilt es jetzt halt zu sammeln.
Ja, aber da hast du ja auch offensichtlich die richtigen Leute um dich, die das so ein bisschen einschätzen können und dir das da ein bisschen abnehmen. Ja. Und auch wenn es beim ersten Mal nicht klappen sollte, heißt es ja nicht, dass da kein Talent oder sonst irgendwie...
Nein, also wir haben ja hier am Sonntag auch sehr spezielle Bedingungen.
Ja.
Na, also wir haben hier Hitze, heute sind es glaube ich 35 Grad, am Sonntag wird es vielleicht ein bisschen kühler, aber man hat eine ganze Woche richtig Hitze hinter sich, das Schwimmen ist gestrichen. Mit einer langen Wechselzone, wenn man alle Kilometer zusammenrechnet, kommen wir da auf 50 Kilometer laufen, knapp. 178 Radfahren. Ist schon erstmal, also ist schon was Spezielles. Und
wenn wir gerade bei der Langdistanz sind und schon bei deinem potenziellen Hawaii sind, dieses Jahr wird es ja auf jeden Fall nichts. Aber deine Einschätzung, du bist ja auch jemand, der die Szene viel verfolgt, gern verfolgt und auch Triathlon-Fan ist so ein bisschen. Was glaubst du, wer gewinnt dieses Jahr Hawaii?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also in Frankfurt war der Frodo vor Patrick. Ich finde, jetzt kann auch wieder Patrick vor Frodo sein. Also dann steht es 1-1. Und wenn die beiden sich gegenseitig ärgern, bleiben sie beide fit und motiviert. Und wir erleben immer wieder gute Wettkämpfe.
Und wer ist der Dritte im Bunde?
Der Dritte, der ist dann der Andi Böcherer. Obwohl, der ist dieses Jahr noch nicht qualifiziert. Okay, dann haben wir noch Sebastian Kienle, dann haben wir noch Andi Dreiz aus deutscher Sicht. Also ich gönne es allen, weil alles super nette Leute sind. Und vielleicht tue ich jetzt noch irgendjemandem Unrecht, den ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm habe. Aber es, da sieht man schon, ja, wir könnten, ich glaube, gefühlt könnten wir es ohne weiteres hinkriegen, Platz 1 bis 5, 6 komplett wieder in deutscher Hand zu haben. Das ist, wär für viele nicht total verwunderlich zumindest. Und Das zeigt einfach nur, auf was für einem hohen Niveau wir in Deutschland in Langdistanz-Triathlon sind. Da können die Fußballer im Moment nur von träumen, glaube ich.
Ja, jetzt gerade. Dann können wir sie überholen dieses Jahr wieder. Wenn wir wieder Weltmeister werden, haben die noch ein paar Jahre das Nachsehen.
Genau.
Das stimmt. Ja, wir sind gespannt, was du jetzt am Sonntag und auch in Zukunft auf der Langdistanz abliefern kannst. Ich und wir drücken dir die Daumen. Erstmal Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Und ja, wir verfolgen das.
Alles klar. Danke.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.